Wege in die Freiheit. Also viele reden von Freiheit. Und sehr viele machen auch Freiheitsversprechungen. Die Werbung ist voller Versprechen für die Freiheit. Ich habe euch mal was mitgebracht. Es ist das Versprechen der Werbung. Eine Bank wirbt schon lange mit dem Motto, wir machen den Weg frei. Eine Tourismusagentur wirbt, kleine Insel, große Freiheit. Ein Luxuscamper heißt Räder, Freiheit auf Rädern. Eine Baufirma wirbt mit dem Slogan Freiheit statt Miete. Ich glaube, die haben den Baukredit vergessen dabei, aber egal. Eine Bekleidungsfirma wirbt mit dem Slogan Bewegungsfreiheit bis zur Taille. Eine Telefonfirma, die neue Redefreiheit. Und ein Auto mit Luxus in die Freiheit. Und sogar die Bundeswehr wirbt im Moment um Wehrdienstangehörige mit dem Motto Frei will ich. In einem Marketingportal gibt es 1000 Slogans mit dem Wort frei. Atmen Sie sich frei, Hornhaut frei, hormonfrei, laktosefrei, freie Fahrt für freie Bürger. Befreit in den Tag starten, befreit das Leben genießen, befreit von Schmerz und Müdigkeit. Also es gibt zahllose Freiheitsversprechen. Und als Pastor einer Freikirche möchte ich keine falschen Versprechungen machen. Ich möchte niemanden falsche Versprechungen machen. Und deswegen das Kleingedruckte gleich am Anfang. Es gibt keine absolute Freiheit. Niemand ist vollkommen frei und ohne Bindungen. Lass mich das vorweg sagen. Wir sind überzeugt, es gibt Bindungen, die das Leben fördern und es gibt Bindungen, die das Leben behindern oder sogar zerstören. Also geht es eigentlich mehr um die Frage, welche Bindungen gehe ich ein, in denen ich mich frei entfalten kann. Wer sein Leben mit Jesus Christus verbindet, der macht sich auf den Weg in die Freiheit. Das behaupte ich mit dieser Predigt, das behaupten Christen. Wer Jesus Christus nachfolgt, ist unterwegs auf dem Weg in die Freiheit. Denn Gott möchte dich als Mensch ja wirklich von zerstörerischen Bindungen lösen. Und er möchte dich frei machen, dass du der sein kannst, der du bist und dass du dich selber und andere lieben kannst. Zur Wahrheit gehört auch, dass Wege in die Freiheit mit dem Ruf und Schrei nach Freiheit beginnen. Wir haben das ja eben als Chor gesungen. When Israel was in Egypt's land, als Israel in Ägypten war, lass mein Volk ziehen, das Joch war nicht zu ertragen, lass mein Volk ziehen, geh doch Mose, geh nach Ägypten, sag dem Pharao, lass mein Volk ziehen. Und das Lied besingt eine Zeit, in der Israel unterdrückt war in Ägypten. Das ist ein Befreiungslied, aber dieses Lied stammt gar nicht aus der Zeit der alten Israeliten in Ägypten, sondern es stammt aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Und es ist von afroamerikanischen Menschen gedichtet und afroamerikanischen Sklaven vor allen Dingen als erstes gesungen worden. Und der Pharao war in ihrer Sicht, waren es die weißen Herrenmenschen, die Sklaven hielten in Nordamerika. Und seit 1872 erklingt dieses Lied, dieser Negro Spiritual, When Israel was in Egypt land, als Befreiungslied gegen die weißen Unterdrücker. Die Israeliten singen ihre Lieder über ihre Befreiung aus Ägypten seit mehr als 3000 Jahren, denn ungefähr 1200 vor Christus waren die Hebräer in Ägypten. Und wie hat das angefangen mit der Unterdrückung? Und wenn ich das erzähle, wie es damals war, vielleicht gibt es Parallelen zu heute. Bei den Israeliten ging das nämlich ganz harmlos los. Sie waren Wirtschaftsflüchtlinge in Ägypten. Sie sind dorthin geflohen, weil eine große Hungersnot war. Und die wurden auch angeworben als Gastarbeiter in Ägypten. Und sie arbeiteten in Ägypten, zunächst für einen gerechten Lohn. Von Josef wird sogar erzählt, dass er sogar Vizekanzler am ägyptischen Hof geworden ist. Aber dann kam ein Pharao, der von Josef nichts mehr wusste. Und der neue Herrscher schürte Fremdenfeindlichkeit. Er behauptete, die Gastarbeiter nehmen uns die Arbeit weg, sie werden immer mehr, wir werden überfremdet. So steht es im Buch 2. Mose. Und das gesellschaftliche Klima in Ägypten wurde immer kälter. Die Hebräer wurden hart rangenommen, die Sozialgesetze wurden geschliffen und die Arbeitslast wurde erhöht, der Lohn wurde gesenkt. Und jetzt waren sie nicht mehr Gastarbeiter oder Migranten, sondern Sklaven in Ägypten. Wenn wir heute über Wege in die Freiheit nachdenken, möchte ich dich fragen, was nimmt denn dich persönlich gefangen oder belastet dich? Was ist dein Ägypten? Was verursacht einen Leidensdruck, dass du manchmal schreien willst, let my people go, lass meine Leute frei? Ich war vorgestern beim Friseur, mein Friseur ist Iraner und er hat mir gleich gesagt, was im Iran los ist. Und der Schrei nach Freiheit. Und dass alles besser wäre als die heutigen Mullahs. Das beschäftigt ihn hier in Kassel. Was ist dein Ägypten? Leidest du unter gesellschaftlichen Anfeindungen und Ausgrenzungen, weil du anders aussiehst, weil du anders redest, weil du anders denkst, weil du anders liebst? Leidest du unter zu hoher Arbeitsbelastung oder unter seelischem Druck der Krisen unserer Zeit oder unter dem Eindruck autoritärer Herrscher und dem, was sie täglich von sich geben? Mose litt tatsächlich unter dem, was seine Zeitgenossen damals bedrückt hat und gebunden hat. Und er hat in der Wüste eine ganz außergewöhnliche Begegnung mit Gott. Ich meine, eine Begegnung mit Gott ist letztlich immer außergewöhnlich, aber die wird ganz besonders, weil er Gott erlebt in einem brennenden Dornbusch, der nicht verbrennt. Das ist ein Symbol der Gegenwart Gottes, dass Gott einerseits voller Kraft ist, voller Energie, voller Feuer, aber dieses Feuer sich nicht verzehrt und nichts zerstört. Ein Feuer, das nicht vergeht, das nicht ausbrennt und nichts zerstört. Und gleichzeitig voller Kraft ist. Dieser Heilige, dieser mächtige, eigentlich unnahbare Gott begegnet Mose mit dieser überraschenden Botschaft, die wir in der Textlesung schon mal gehört haben, nämlich so, ich habe die Not meines Volks in Ägypten gesehen. Ich habe die Klage ihrer Unterdrücker gehört. Ich weiß, was sie erdulden müssen. Deshalb bin ich herabgekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu befreien. Ich will mein Volk aus diesem Land führen. Es soll in ein gutes und weites Land kommen, in dem Milch und Honig fließen. Aus 2. Mose 3, 7 und 8. Und auf diese Weise stellt sich Gott in der Bibel immer wieder vor, nämlich dass er ein Gott ist, der hinsieht, wie es Menschen geht. Der hört, was Leute sagen, wenn sie nach Hilfe rufen. Ein Gott, der mitfühlt, der mitleidet, der also Emotionen, Empathien hat. Ein Gott, der nicht irgendwo da oben bleibt, sondern herabkommt. Ein Gott, der tätig wird zugunsten der Menschen, die Hilfe brauchen. Gott ist also ein leidenschaftlicher Gott und ein parteiischer Gott. Gott steht auf der Seite derjenigen, die leiden, die unterdrückt werden, deren Freiheit eingeschränkt wird. Gott ist nicht auf der Seite des Pharaos. Und er war auch nicht auf der Seite der weißen Herrenrasse, die andere versklaven oder remigrieren wollen. Gott ist nicht auf dieser Seite. Gott ist auch nicht auf der Seite des sogenannten Nationalismus, sondern auf der Seite der Bedrängten. Und der Auszug aus Ägypten ist für die alten Israeliten und für das jüdische Volk zu ihrem Grundbekenntnis geworden. Das war nicht irgendeine der vielen Geschichten, die man sich erzählt. Das war die Geschichte. Die Geschichte, die zeigt, wie Gott bis heute mit Menschen umgeht. Und er wird zu der Art, wie Gott sich vorstellt, in den 10 Geboten am Sinai. Denn da sagt Gott von sich: Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus dem Land Ägypten herausgeführt, aus dem Leben in der Sklaverei. Deswegen, du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Gott hat uns befreit. Das feiern jüdische Familien immer und immer wieder. Das erzählen sie von Generation zu Generation. Und so stellt sich Gott selber vor: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei befreit hat. Und wir merken, diese Botschaft ist politisch. Warum ist sie politisch? Sie verändert nämlich die Kräfteverhältnisse in der Gesellschaft. Sie stellt Herrschaftsverhältnisse in der Gesellschaft in Frage. Sie fragt danach: Wen vergöttert ihr denn? Wen setzt ihr denn an meine Stelle? Wer hat was zu sagen? Deshalb sind Wege in die Freiheit eine politische Botschaft. In Ägypten musste der mächtige Pharao dieses kleine Volk der Israeliten ziehen lassen. Und das Buch Exodus erzählt davon, was alles nötig war. Der Freiheitskämpfer Martin Luther King Jr. in den USA meinte, Freiheit wird niemals freiwillig vom Unterdrücker gewährt, sie muss von den Unterdrückten eingefordert werden. Und deswegen wurden Demonstrationen, gewaltfreie Demonstrationen in den 60er und 70er Jahren organisiert. Und nachdem Martin Luther King Jr. und viele andere mit ihm gegen die Rassentrennung und gegen Unterdrückung der Schwarzen und Colored People gekämpft haben, wurden die Rassengesetze aufgehoben. Und es ist umso erschreckender, wenn in der letzten Woche sich wieder mal der jetzige Präsident der Vereinigten Staaten offen rassistisch äußert. Die Wege in die Freiheit sind politisch. Als Teenager war ich selber in Südafrika und das war noch vor der Apartheid, vor dem Ende der Apartheid. Und damals haben mir schwarze Studierende mit leuchtenden Augen erzählt, Nelson Mandela, das ist für uns der neue Mose. Er wird uns in die Freiheit führen. Nelson Mandela war zu der Zeit noch im Gefängnis. Und sie hatten diesen Traum von dem Ende der Trennung der Menschen nach Hautfarben und Klassen. Und 1990 wurde Mandela dann nach 27 Jahren Gefängnisaufenthalt aus der Haft entlassen. Und Nelson Mandela, befreit aus dem Gefängnis, rief dann nicht die schwarzen Unterdrückten zur Rache und zur Gewalt gegen die Weißen auf, sondern führte sein Land auf freie demokratische geheime Wahlen und wurde der erste Präsident danach. Seine Autobiografie heißt Der lange Weg zur Freiheit. Mandela sagte, ich habe gelernt, Zitat, dass Freiheit nicht das Ende ist, sondern dass man nach dem Besteigen eines großen Berges feststellt, dass es noch viele weitere Berge zu besteigen gilt. Und heute ist die Situation in Südafrika auch so, dass immer noch, ja, die Situation nicht befriedet ist und gut. Wege in die Freiheit ist also eine politische Botschaft, die ist gesellschaftsrelevant. Denn wenn man die Frage nach der Freiheit stellt, ändert man die Kräfteverhältnisse in der Gesellschaft zugunsten der Benachteiligten. Und daher ist es immer verdächtig, wenn Leute, die die Herrschaft wollen und andere unterdrücken wollen, von Freiheit reden. Sie meinen dann meistens nur die Freiheit der Leute, die zu ihnen gehören, nicht die Freiheit aller. Und zur Wahrheit gehört auch, der Weg in die Freiheit ist ein bergiger, ein steiniger, er hat mit Wüstenzeiten zu tun und sogar mit Sackgassen. Zu den Wegen in die Freiheit, auch mit Gott, gehören Wüstenzeiten, anstrengende Zeiten, krisenhafte Sackgassen. Und mittendrin gehört die Erfahrung, dass Gott versorgt, dass Gott weiterführt, dass Gott da ist. Jesus war Jude, er kannte die Erzählungen des Volkes von Mose und die Erzählung vom Auszug aus Ägypten und der 40-jährigen Wüstenwanderung. Der Weg in die Freiheit war kein kurzer Weg. Da gab es keine schnelle Abkürzung. Es war ein langer Weg. Jesus kannte die Geschichte, die lange Geschichte vom Weg in die Freiheit. Und Jesus kannte die Muster, mit denen Menschen auf dem Weg in die Freiheit immer wieder reagieren, wenn die Freiheit nicht sofort da ist. Menschen in Krisenzeiten reagieren typischerweise, wie auch schon die Israeliten bei der Wüstenwanderung. Und ich habe euch drei Beispiele mitgebracht, die aus meiner Sicht typisch sind, wie Menschen in der Wüste reagieren, wenn die Freiheit noch nicht da ist. Meckern und motzen. Das ist der Stuhlgang der Seele. Im alten Israel hört sich das so an. Hätte der Herr uns doch in Ägypten sterben lassen. Dort saßen wir an den Fleischtöpfen und konnten uns satt essen. Jetzt habt ihr, Mose und Aaron, uns in die Wüste geführt, wo wir alle vor Hunger umkommen. Und die Frustrierten lassen Dampf ab und verschaffen Erleichterung sich für kurze Zeit, indem sie meckern und motzen. Und an der Situation ändert sich gar nichts, alles bleibt beim Alten. Aber die Unzufriedenheit, die Unfreiheit wächst immer noch mehr. Die Nörgler in der Wüste machen heftige Vorwürfe, vergraben sich darin, Recht zu haben und beschimpfen andere und machen die da oben oder irgendwen, die da unten, verantwortlich. Wer meckert und motzt, ist ja gefangen in seinem Ärger. Und die zweite Art, die Wüste streut ihnen auch Sand in die Augen. Manchmal meckert man über die Gegenwart und dann wird man blind für die Vergangenheit und dann ist das, was früher war, auf einmal alles in Gold und Rosa. Und auf einmal in der Wüste fangen sie an, dass sie die alte Zeit vergolden und anpudern. Das Volk verklärt seine Vergangenheit. In der Wüste sagen sie, ach, früher, da gab es Fisch und Melonen, Lauch, Zwiebeln und Knoblauch. Früher war alles besser. Das klingt wie, früher kostete das Brötchen 5 Pfennige und alle hatten Arbeit. Und in der Wüste vergoldet sich der Blick in die Vergangenheit. Die wird immer schöner. In Ägypten gab es ja gar keine Fleischtöpfe für sie. Da gab es ja Unterdrückung, Plage, Abhängigkeit, alles vergessen. Nostalgie ist die Trauer, dass es heute nicht mehr so ist, wie es früher auch nicht war. Und übrigens, die Ostalgie ist genauso. Da wird die DDR-Geschichte sowas von blümerant. Und auch wer positiv über die Nazizeit redet, vergoldet da etwas. Der vergisst Wesentliches. Und dann passiert noch was in der Wüste, das ist eigentlich ganz verdreht. Man denkt, ja gut, wenn man wenig hat in der Wüste, Mangel an Wasser, Mangel an Essen, dann wird man nörgelig, ne? Dann wird man hungry, also weil man hungrig ist, ärgerlich. Aber sogar wenn man im Überfluss ist, kann man unzufrieden bleiben. Und das erleben die Israeliten. Denn wer genug hat, muss nicht zufrieden sein. Die Wüstenwanderer erleben nicht nur Mangel in der Wüste, sondern Überfluss. Es wird erzählt, dass sie überversorgt werden mit Manna und Wachteln in der Wüste. Ganze Wachtelschwärme landen in der Wüste und es gibt auf einmal Fleisch satt. Plinius berichtet sogar, dass mal ein Schiff im Mittelmeer gesunken ist, weil ein Wachtelschwarm darauf Platz nahm. Also es gab solche Phänomene. Auf einmal hatten sie Fleisch satt in der Wüste. Aber das machte sie nicht zufrieden, sondern gierig. Gierig auf noch mehr. Gierig auf was Neues. Gierig auf Abwechslung. Immer nur dieses Manna. Manna zum Frühstück und Manna zum Mittag und Manna am Abend und Manna am Spieß und Manna am Döner. Und immer Manna, Manna, Manna. Wir wollen mal was anderes. Und die ganze Werbewirtschaft lebt heute davon, dass sie uns einflüstert, das brauchst du noch unbedingt. Du bist dann zufriedener. Ohne das kannst du nicht glücklich sein. Das ist der Himmel auf Erden. Greif zu, kauf, gönn dir was. Und aus der Freiheit wird der Kaufzwang. Und aus der Freiheit, alles online zu bestellen, wird der Niedergang der örtlichen Läden übrigens. Und im Überfluss wird die Gier genährt. Also das sind 3 Unfreiheiten, in die Menschen geraten auf dem Weg in die Freiheit. Eigentlich hatten sie ja eine Riesengeschichte erlebt, befreit aus der Sklaverei in Ägypten, jetzt auf dem Weg zu besseren Zeiten und mittendrin verlieren sie die Orientierung. Sie fangen an zu meckern, sie fangen an die Vergangenheit zu vergolden, sie fangen an gierig zu werden, sie verschaffen sich Luft, sie sagen, früher war alles besser, sie sagen, ich will mehr, ich will was anderes. Immer das gleiche Botschaft, haltet durch, es wird besser, nein. 3 Fehlversuche, sich selbst zu versorgen, statt Gott zu vertrauen. Und im Gospel-Song haben wir das gesungen. Oh, let us all from bondage flee, let my people go, and let us all in Christ be free, let my people go. Aus Unterdrückung uns befrei, in Christus sind wir alle frei, haben wir vor der Predigt gesungen. Welche Freiheit bringt denn jetzt Jesus? Jesus stellt sich ganz bewusst in diese Tradition von Mose und von den Geschichten des Exodus, des Auszugs aus Ägypten. Und als er das erste Mal predigt, lässt er sich die Schriftrolle bringen und liest aus dem Alten Testament vor. Und diesen Text habe ich euch nochmal mitgebracht, den Jesus als erste Predigt hält. Man reichte ihm die Schriftrolle mit dem Propheten Jesaja und Jesus rollte sie auf und fand die Stelle, wo geschrieben steht, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht zu verkünden. Den Gefangenen soll ich zurufen, dass sie frei sind. Und den Blinden, dass sie sehen werden. Den Unterdrückten soll ich die Freiheit bringen. Ich soll verkündigen, jetzt beginnt das Jahr, in dem der Herr Gnade schenkt. Jesus rollte die Schriftrolle wieder zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Und alle Augen in die Synagoge waren gespannt auf ihn gerichtet. Da sagte er zu den Anwesenden, heute ist diese Stelle der Heiligen Schrift in eurer Gegenwart in Erfüllung gegangen. Lukas 4, 16 bis 21. Jesus sagt hier, der Herr hat mich gesalbt. Also Salböl, das war ein Ritus, mit dem man Könige und Propheten offiziell eingesetzt hat in ihre Aufgabe. Ein Gesalbter ist also ein offiziell mit einer Aufgabe eingesetzter Mensch. Und Jesus macht sich diese Worte zu eigen und sagt, ich bin von Gott eingesetzt. Ich habe eine Mission auf dieser Erde. Ich bin gesandt, um einen Auftrag zu erfüllen. Gottes Geist erfüllt mich. Ich bin begeistert und beauftragt. Und so ist er gesandt. Aber zu wem ist er gesandt? Er sagt, ich bin gesandt zu den Armen, zu den Gefangenen, zu den Blinden, zu den Unterdrückten. Und ich frage mich tatsächlich für unser Nachdenken, für euer Nachdenken, wer sind denn heute die Armen, Gefangenen, Blinden und Unterdrückten? Armut hat viele Gesichter. Ja, Armut hat auch ganz physische Gründe, wenn der Geldbeutel leer bleibt. Genauso sind Menschen arm, wenn Menschen keine Chancen haben, ihre Fähigkeiten zu entfalten. Wenn niemand mehr anruft und man sich einsam fühlt. Wenn jemand vieles hat, aber keine Hoffnung. Und Jesus begegnet heute armen Menschen, die finanziell kaum über die Runden kommen oder die sich abgehängt fühlen von der Gemeinschaft oder die vereinsamen oder die sich selber innerlich wertlos fühlen. Jesus will Versorgung bringen und Würde. Es geht nicht um ein von oben nach unten, ich gebe dem Bettler und dann hat er was, sondern Jesus bringt Würde. Jesus bringt die Botschaft, du bist gesehen, du bist geliebt. Ich habe deinen Schrei gehört, ich habe dich gesehen, ich will dir begegnen. Du bist nicht allein, komm, folge mir nach. So will Jesus von Armut befreien. Und die ersten Christen haben dann angefangen zu teilen, tatsächlich ihre Häuser zu verkaufen, Güter zu teilen, Geld auszutauschen, aber sie haben auch Armen geholfen, die krank waren, die durch Krankheit isoliert waren. Und sie haben Menschen eingeladen, täglich in ihre Häuser, um die sozialen Barrieren zu überwinden. Wer sind die Gefangenen heute? Viele Menschen sitzen nicht äußerlich hinter Gittern, sondern die Mehrheit ist anders gefangen, in Gefühlen von Sorge und Angst, von Schuld und Scham, in Süchten gefangen, in Sehnsüchten. In Erwartungsdruck gefangen und in Leistungsdruck, in digitalen Abhängigkeiten, in vergifteten Beziehungen kann ich gefangen sein. Und Jesus meint alle, die auch innerlich feststecken. Und deshalb will Jesus gute Wege in die Freiheit zeigen, erlösen von Schuld, von Angst, von Scham und Überforderung. Vier Themen, die jetzt zu groß sind für diese Predigt und die in den letzten vier Wochen jedes einzeln entfaltet wurde. Aber das war die guten Nachrichten, dass Jesus davon freier machen möchte. Und wer sind die Blinden heute? Blindheit kann überwunden werden. Viele Hilfsprojekte, auch der Europäisch-Baptistischen Mission, kümmern sich tatsächlich um Augenkrankheiten, dass Menschen das Augenlicht länger erhalten bleibt oder wieder geschenkt wird. Es gibt äußere Blindheit, doch es gibt noch mehr eine Blindheit des Herzens. Blind für das Leid anderer. Blind für die Bedürfnisse des Partners geworden, es war nicht immer so. Blind für die eigene Würde, blind für die Schönheit der Schöpfung, des Lebens, blind für die Verantwortung der Gesellschaft, blind für die Wahrheit über sich selbst und auch über Gott. Und Jesus öffnet Augen, er heilt tatsächlich Blinde, physisch und psychisch, geistlich. Jesus lässt uns also sehen, was wirklich zählt, nämlich trachtet zuerst nach seiner Gerechtigkeit, nach Gerechtigkeit, nach Mitgefühl, nach Liebe miteinander. Und wer sind die Unterdrückten heute? Unterdrückung hat auch viele Gesichter. Menschen werden heute wegen ihrer Herkunft, wegen ihrer Hautfarbe, wegen ihrer Identität benachteiligt. Und moderne Sklaverei betrifft Menschen in Zwangsarbeit, in Sexarbeit, in Kriegsarbeit, weltweit, mehr als 50 Millionen Menschen. Menschen leben auch unterdrückt in Gewaltbeziehungen, manchmal in ganz gut gekleideten bürgerlichen Ehen. Menschen stehen auch unter psychischem Druck. Es gibt Unterdrückte. Das sind nicht nur Geschichten aus dem alten Israel, aus Ägypten. Deshalb habe ich gefragt, was ist dein Ägypten? Und jetzt ist die gute Nachricht, dass Jesus sagt, deswegen bin ich gekommen auf die Welt. Ich komme, um zu versorgen. Ich komme, um die Wunden zu verbinden. Ich bin gekommen, um dich auf einen Weg in die Freiheit zu führen. Ich bin gekommen, um dich zu trösten. Und diese Wege können lange gehen. Es können lange Wege der Begleitung sein durch die Wüste und auch in Sackgassen. Das ist ja das Wunder, das Israel erlebt, dass sie in einer Sackgasse standen. Vor ihnen das Meer, hinter ihnen die Gewaltsoldaten. Und sie wissen nicht, wie sollen wir da durchkommen. Und das Wunder der Teilung des Schilfmeers wird zum Symbol dafür, dass Gott sogar in der Sackgasse einen Ausweg schaffen kann. Der Gott ist Mose, der Vater Jesu Christi und Jesus Christus. Sie wollen dich auf diesem Weg führen. Sie wollen dich begleiten. Sie wollen dich versorgen. Und Jesus zeigt Wege aus Armut. Wege aus Gefangenschaft, Wege aus Blindheit, Wege aus Unterdrückung. Und das will er mit seinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern. Das will er mit uns in dieser Gesellschaft, in der wir leben, oder den anderen Gesellschaften weltweit, für Gewaltfreiheit, gegen Unterdrückung aufzustehen. Deshalb hat Jesus zu seinen Nachfolgern gesagt, wie mich mein Vater gesandt hat, sende ich euch. Deswegen bewegen uns die Nöte anderer. Deswegen suchen wir auch Wege in die Freiheit für andere Menschen. Menschen auf dem Weg in die Freiheit können vielleicht singen, wie wir gleich als Chor mit dem nächsten Lied singen. I'm no longer a slave to fear. I'm a child of God. Wir singen da, ich bin nicht mehr Sklave der Angst. Ich bin ein Kind Gottes. Und ich habe das für mich so übersetzt, dieses Lied, jetzt nicht in den Worten, sondern in der Bedeutung. Ich will nicht mehr meinen Befürchtungen, meinen Zweifeln, meinen Sorgen, meiner eigenen Kraftlosigkeit oder meinen Schmerzen mehr vertrauen als dem Gott, der mich durch das Leben führen und befreien will. Vertraue jeden Tag dein Leben Jesus an und erlebe die Freiheit der Kinder Gottes. Amen.